Liebe Zuschauer, es muss im Jahr 1961 gewesen sein, als der erste Mensch in das All geschossen worden ist. War, glaube ich, Gagarin. Er hat die Erde ein paar Mal umrundet und dann sagte er, ich habe dort oben keinen Gott gesehen. Kann man das einfach so hinnehmen? Ist das wirklich so, dass Gott nicht zu sehen ist, nicht zu spüren ist, dass Gott nicht da ist, nur weil ich einmal um die Erde gekreist bin? Ich glaube, das war sehr naiv, das zu sagen. Gott ist ja größer, viel größer, als wir uns das vorstellen können. Und darüber ein wenig nachzudenken, lohnt sich, wenn wir heute uns darüber Gedanken machen. Es gibt einen sehr spannenden Text, den finden wir im Johannesevangelium, im 17. Kapitel. Johannes Kapitel 17. Und dort sagt uns das Wort im 17. Kapitel Folgendes. Da heißt es im Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und trotzdem fällt es uns nicht einfach. Wie kann man Gott erkennen? Ist das überhaupt möglich? Gott, der in ganz anderen Dimensionen lebt, der so viel größer ist als wir. Gott sagt einmal, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und wir können das einfach als Menschen im Prinzip gar nicht richtig erfassen, was Gott ist. Und trotzdem gibt uns die Bibel eine Menge Hinweise dazu. Wenn wir allein in den Mikrokosmos oder Makrokosmos hineinschauen, dann merken wir, wie groß Gott eigentlich ist. Ich habe hier eine DVD mitgebracht. Jeder kennt sie. So eine dünne Scheibe, ungefähr 1,2 mm dick. Man kann so 4,5 oder 4,7 Gigabyte drauf speichern. Stellen wir uns vor, wir hätten von diesen DVDs nicht nur eine zur Verfügung, sondern ein paar mehr. Ungefähr 600 Milliarden. Das würde eine, wenn man sie aufeinanderlegen würde, eine Strecke ergeben vom hier bis zum Mond. Und wenn man bedenkt, in jeder DVD ist eine Menge Speicherplatz. Wenn man den ganzen Speicherplatz da zusammenrechnen würde, so habe ich gelesen, würde das ungefähr in 1 Gramm DNA passen. Gott ist gewaltig. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie wunderbar Gott uns geschaffen hat und was ihm alles zur Verfügung steht. Vielleicht sollten wir, wenn wir über Gott nachdenken, das Glaubensbekenntnis des alten Israels uns mal anschauen. Wir finden das im 5. Buch Mose, ein ganz bekanntes Wort, kurz und bündig. Und wenn man es so liest, meint man, es ist ganz einfach zu verstehen. Wir schauen uns dieses Glaubensbekenntnis alten Israels mal an. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4. Das heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Eigentlich für jeden verständlich, nicht wahr? In manchen Bibeln ist Herr groß geschrieben. In Luther Bibel zum Beispiel ist das so, dass Herr groß geschrieben ist. Und wenn immer Herr groß geschrieben ist in der Bibel, oder in manchen Bibeln, manchen ist es normal geschrieben, aber dann hat es eine besondere Bedeutung. Die Bedeutung, dass dort ein Wort steht für Gott, das als der größte Gottesname in der Bibel bekannt ist. Das ist der Name, der mit 4 Buchstaben gekennzeichnet ist. J-H-W-H. Kann man im Prinzip gar nicht aussprechen. J-H-W-H. Nur Konsonanten. Wir sagen, das Wort hieß wahrscheinlich Yahweh, weil es ein Name war, der kaum gebraucht worden ist, weil man sagte, das ist so heilig, wir wollen ihn kaum aussprechen. So haben es die Juden damals getan. Und so haben sie eigentlich dieses Wort mit den Konsonanten mit Strichen und Punkten versehen, eines anderen Gottesnamens, mit Adonai. Und wenn man das dann liest, dann kommt Jehova heraus, aber wahrscheinlich hieß das Jahwe. Aber da steht nun, höre Israel, Jahwe ist unser Gott. Und Gott ist ein anderes Wort hier als JHWH, als Jahwe. Hier steht das Wort Elohim. Es begegnet uns schon ganz am Anfang der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Elohim. Jetzt ist, wenn wir das Wort Elohim, diesen Namen anschauen, auch sehr interessant. Weil Elohim ist ein Gottesname, der in der Mehrzahl hier vorkommt. In der Mehrzahlform, Plural. Das wäre jetzt für uns auch nicht sehr bedeutsam. Die Einzahlform kommt in der ganzen Heiligen Schrift nicht vor. Es muss also eine Mehrzahl sein. Das heißt also, es sind mehrere. Jetzt ist aber interessant, dass es im Hebräischen eine Mehrzahlform gibt, die es im Deutschen überhaupt nicht gibt. Wir finden das im Hebräischen, wir finden auch das Gleiche im Arabischen. Da gibt es eine Mehrzahlform, die 1 und 2 bedeutet. Und es gibt eine Mehrzahlform, die 3 und darüber bedeutet. Elohim ist eigentlich eine Mehrzahlform, die 3 und mehr bedeutet. Also nicht 2, sondern 3 und mehr. Und das ist schon interessant. Das heißt, höre Israel, der Herr ist unser, ja, wie übersetzen wir das jetzt? Ich übersetze es mal so, wie das Neue Testament es sagt. Der Herr ist unsere Gottheit. Im Neuen Testament steht, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Der Herr ist unsere Gottheit. Der Herr, Jahwe, allein. Und da steht das Wort Echad. Und Echad ist auch ein sehr spannendes Wort. Es gibt zwei Worte, die so ein wenig etwas ausdrücken, was das Erste, das Beste ist, das Gemeinsame ist. Da gibt es das Wort Echad und das Wort Yakid. Yakid würde bedeuten, wenn ich sage, ich habe hier einen Kuli und das ist der einzige Kuli, dann müsste ich sagen, das ist ein Yakid-Kuli. Aber wenn ich sage Echad, dann könnte ich das ausdrücken, ich habe hier zwei Hände und jetzt sind sie eins. Da muss ich Echad sagen. Natürlich heißt Echad auch eins als Numerus, also als Zahl. Aber es bedeutet mehr diesen Gedanken der Einheit. Und deshalb kann auch Jesus sagen, ich und der Vater sind eins. Das ist der gleiche Gedanke, der da ist. Höre Israel, Jahwe ist unsere Gottheit, mindestens drei. Jahwe Echad, Jahwe allein. Es ist schon spannend, was die Bibel uns sagt, wenn wir uns mit der Gottheit beschäftigen. Gott hat viele Dinge geschaffen auf dieser Erde, die eine Einheit bilden und alle mit drei Dingen zu tun haben. Das fällt auch schon auf. Wenn wir darüber nachdenken, zum Beispiel, es gibt drei Formen, Lebensformen, die wir brauchen und keine kann man weglassen, aber sie werden erst eine Einheit, wenn sie zusammen sind. Da haben wir zum Beispiel die Erde, wir haben das Wasser und haben die Luft. Jeder dieser Einheiten ist notwendig. Erst wenn alle da sind, ist Leben möglich. Oder wir haben vom Wasser drei verschiedene Einheiten. Wir haben das Wasser, wir haben Dampf und wir haben das Eis. Drei verschiedene Einheiten und man kann keines davon weglassen, sonst macht es keinen Sinn. Oder wir haben, das ist auch sehr bekannt, wir haben Länge, Breite und Höhe. Ich kann keines weglassen, sonst gibt die Sache keinen Sinn. Erst alle drei machen eine Einheit, die zusammenwirkt. Oder von der Zeit her, gestern, heute und morgen. Wenn wir eines davon weglassen, sind wir aufgeschmissen mit irgendwelchen Datierungen. Wir können es nicht mehr fassen. Oder auch unser menschlicher Körper ist in diese Dreiheit aufgeteilt. Leib, Seele und Geist. Also von daher merken wir schon, diese Dreiheit ist nicht nur etwas, was mit der Gottheit allgemein zu tun hat, sondern hat auch eigentlich in unserem Umfeld, in unserer Erlebniswelt etwas zu tun, diese drei Formen. Und wir haben es in der Bibel, dass wir haben den deutlichen Hinweis, es gibt Gott Vater, es gibt Gott Sohn und gibt den Heiligen Geist. Es gibt viele Beispiele, wo wir in der Heiligen Schrift finden, dass diese drei zusammengehören. Dass diese drei immer auftreten in Gemeinschaft, wenn was Besonderes passiert. Da fehlt keiner. Die gehören zusammen. Auch wenn sie drei unterschiedliche Personen sind, gehören sie zusammen. Und wir finden das, und ich möchte einige Beispiele dafür nennen, wenn wir die Bibel ganz vorne aufschlagen. Erste Seite der Bibel beginnt es schon. 1. Mose Kapitel 1. Wir haben dort die Schöpfungsgeschichte. Und es beginnt ja mit diesen bekannten Worten, 1. Mose 1, da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und da steht wieder dieses Wort Elohim. Es wird sogar noch ein bisschen deutlich gemacht, weil dann steht im Vers 2 noch, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Es wird sogar noch mal deutlich darauf hingewiesen, dass diese dritte Person der Gottheit auch da ist. Als Mose berufen worden ist. Und es ist gut, wenn wir so einige Bibelstellen anschauen, weil sie uns die Augen öffnen für manche Gedanken, die uns hier wichtig sind, um das deutlich zu machen. Und Gott hat das sehr gut verpackt, damit wir es verstehen können als Menschen. Es ist oft nicht möglich, dass wir die Gottheit verstehen. Wir werden sowieso immer als Menschen sehr schnell an einen Punkt kommen, wo wir es nicht mehr erklären können. Weil Gott in einer anderen Dimension lebt als wir. Wir können nur dreidimensional denken. Wir haben keine Möglichkeit, die vierte Dimension überhaupt nachzuspüren. Wir können sie vielleicht rechnerisch ausrechnen, aber wir haben keine Idee mehr, wie das ausschauen könnte. Zum Beispiel, wenn ich die Möglichkeit hätte, auf einem Lichtstrahl zu sitzen, und dann wären wir ein bisschen schneller als mit unserem Fahrrad. Ungefähr 300.000 Kilometer in einer Sekunde. Wenn ich die Möglichkeit hätte, auf einem Lichtstrahl zu sitzen und würde eine kleine Tour ins All machen, nur 5 Minuten, dann wäre ich nach 5 Minuten wieder zurück. Aber die Leute, die ich verlassen habe vor 5 Minuten, die wären in der Zwischenzeit 40 Jahre älter. Kann ich nicht begreifen. Ist für mich schon zu hoch. Jetzt gibt es Gott, der wird mehr Dimensionen haben als 4. Aber wir haben die Möglichkeit, das, was die Gott uns offenbart hat, im Wort Gottes, nachzudenken. Es ist so geschrieben, dass wir es verstehen können. Und die Schreiber der Bibel, die Propheten, haben oft mit Worten gerungen, um etwas deutlich zu machen. Und gerade wenn es um Gott geht, schreiben sie meistens wie. Eine Beschreibung, weil sie keine menschlichen Worte gefunden haben, um Gott zu beschreiben. Und deshalb müssen wir immer vorsichtig sein, zu meinen, Gott muss genau so ausschauen, wie ich mir das vorstelle. Gott hat schon im 2. Gebot damals gesagt, du sollst dir kein Bildnis machen von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was auf dieser Erde, noch von dem, was unter der Erde ist. Weil jedes Bild, das wir uns von Gott machen, auch wenn es noch so schön ist, es ist im Prinzip schon verkehrt. Weil wir die Dimensionen Gottes gar nicht erfassen können. Und das soll uns bewusst sein. Jetzt schauen wir mal hinein, als Gott den Mose berufen hat. Wir sind so ein Beispiel, um ein wenig nachzuspüren, was wir über Gott verstehen können. Gott zeigt uns in 2. Mose Kapitel 3 Folgendes. Mose ist in der Wüste, hütet die Schafe seines Schwiegervaters Jethro und dann sieht er einen Busch, der nicht verbrennt. Und Mose geht hin, weil er sowas noch nie gesehen hat. Und dann lesen wir dort in diesem 3. Kapitel des 2. Mosebuches. Dann steht, und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Das ist das Erste, was uns auffällt. Der Engel des Herrn erschien dem Mose damals in dem brennenden Busch. Und dann steht plötzlich in Vers 4, Als aber der Herr sah, und da steht wieder J-H-W-H, das Herr groß geschrieben. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Elohim ihm aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Und dann sagt er im Vers 6, und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters und der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht. Und dann sagt Vers 7 noch: Und der Herr sprach, JHWH, ich habe das Elend meines Volkes gesehen, jetzt möchte ich dich schicken. Und wir merken, plötzlich werden da, Mose wird angesprochen, und er wird einmal angesprochen vom Engel des Herrn, er wird angesprochen im gleichen Atemzug von Yahweh, von dem Herrn, so wie Luther es übersetzt, oder er wird angesprochen von Elohim, was nämlich Gott übersetzt worden ist. Und es wird ausgetauscht, ohne eine Zäsur zu machen. Verschiedene Namen für die Gottheit. Verschiedene Namen für eine Person der Gottheit. Der Engel des Herrn wird ja sehr oft auch benutzt, um Jesus deutlich zu machen. Weil Jesus wird auch in der Bibel als ein Engel bezeichnet, ein Erzengel bezeichnet, nämlich Michael. Wer ist wie Gott? Er kommt einmal in der Stimme des Erzengels wieder. Also es gibt viele, viele Stellen der Heiligen Schrift, wo es deutlich wird. Oder Daniel sagt im 12. Kapitel, der wird Michael sich aufmachen, sein Volk retten. Also der Engel des Herrn scheint auch ein Symbol für Jesus zu sein. Dann haben wir den Herrn, das lassen wir einfach mal offen, das für Gott steht. Und es scheint so, dass Herr oder Yahweh der Familienname für Gott ist, mehrere Personen mit dem gleichen Namen, und dann steht auch Elohim. Mindestens drei Personen, die angesprochen werden. Also von daher haben wir auch bei der Berufung des Mose haben wir eine ganze Reihe von Aussagen, die uns deutlich machen, Gott ist mehr, als wir uns so landläufig vorstellen. Gott ist viel größer, als was wir uns hier vorstellen. Gehen wir in die Situation hinein, wo Jesus getauft worden ist. Wir sind im Neuen Testament, in Matthäus Kapitel 3. Und dann sehen wir, was hier geschrieben steht, als Johannes Jesus im Jordan tauft. Da lesen wir in den Versen 36 und 37, da heißt es: Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser, und siehe, da tat sich der Himmel auf und sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herabsprach: Siehe, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist interessant. Jesus wurde getauft, der Heilige Geist wird sichtbar in Form einer Taufe und der Vater spricht. Alle drei beteiligt bei der Taufe Jesu. Keiner wird ausgelassen. Ich habe in meiner Bibel bei solchen Stellen, da gibt es sehr, sehr viel in der Bibel, immer am Rand so ein Dreieck gemacht, um deutlich zu machen, da ist die ganze Gottheit mit eingeschlossen, wenn sie von Gott spricht. Der bekannteste Text vielleicht diesbezüglich, der es zum Ausdruck bringt, ist der Befehl, den Jesus gibt. Wir finden den in Matthäus 28, also im letzten Kapitel des Matthäusevangeliums, und dort auch ganz zum Schluss, wo Jesus dann zu seinen Jüngern sagt: Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und jetzt sagt er: Taufet sie auf den Namen des Vaters, auf den Namen des Sohnes und auf den Namen des Heiligen Geistes. Und manche Leute sagen, ja, das ist ein Text, der viel später erst in die Bibel nachgefügt worden ist. Aber das ist nicht okay, das ist nicht richtig. Alle Belege, die wir haben, gehen darauf hin, dass dieser Text schon immer dasteht. Manche sagen, ja, das ist eine, Matthäus-Evangelium wurde vielleicht vorher in einer hebräischen Art dargestellt. Man könnte vielleicht davon ausgehen, weil es sehr viele Hebräismen gibt, aber wir finden kein Beleg dafür. Es gibt es nicht. Es gibt eine hebräische Ausgabe, die erst viel, viel später entstanden ist. Und da sind einige Dinge weggelassen. Aber das ist nicht das, was wir finden in den Abschriften, den frühen Abschriften der Evangelien. Da steht dieser Text überall drin. Taufet sie am Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist schon spannend, dass Jesus uns das deutlich macht, dass die Gottheit eine Einheit ist von drei Personen. Und ich möchte noch zwei Texte mit anführen, um das nochmal deutlich zu machen. Und zwar in 2. Korinther 13. Das ist ein Text, der auch als Lied bekannt ist. 2. Korinther 13, Vers 13. Da heißt es dann, das ist ganz zum Schluss, der letzte Text des Korintherbriefes. Zweiten, da heißt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Alle drei angesprochen. Gott, Jesus, der Heilige Geist. Keiner ist ausgelassen. Alle sind dabei. Und vielleicht noch den letzten Text, um das abzurunden, im 1. Korinther Kapitel 12. Wir haben den Korintherbrief ja aufgeschlagen. Und wenn wir den 12. Vers uns anschauen, da spricht Paulus auch von der Gottheit. Er spricht vom Vater, er spricht vom Sohn und er spricht vom Heiligen Geist, wenn es um die geistlichen Gaben geht. Und manche meinen, dass der Heilige Geist immer nur eine Kraft ist, die von Gott ausgeht. So meinen viele, aber das sagt die Bibel nicht. Das ist eine Interpretation, die Menschen sich gemacht haben, aber wir werden nicht unterstützt von der Bibel. Die Bibel ist ja sehr deutlich. Was sagt Paulus den Korinthern? Vers 4 im 12. Kapitel. Er sagt, es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und dann sagt er im Vers 5, und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Gemeint ist Jesus. Und Vers 6, und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der Vater, der wirkt alles im Allen. Er verbindet also die Kraft nicht mit dem Heiligen Geist, sondern die Kraft mit den Gaben oder den Heiligen Geist mit den Gaben, den Herrn Jesus mit den Ämtern und den Vater mit der Kraft. Wieder alle drei zusammen. Und es ist schön, dass wir so etwas haben. Es ist schön, dass wir wissen, dass Gott uns helfen möchte, ihn besser kennenzulernen. Und mir ist klar, wenn wir uns mit den Personen der Gottheit ein wenig auseinandersetzen, dann stoßen wir ganz, ganz schnell an unsere Grenzen. Lass mich dazu noch ein Wort aus dem Mose lesen. Mose, im 5. Mose, da sagt das Wort, 5. Mose 29, da schreibt hier Mose nieder, 5. Mose 29, und zwar, das ist der letzte Vers, Vers 28. Er sagt hier, was verborgen ist, das ist des Herrn, unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich, dass wir tun sollen alle Werke dieses Gesetzes. Das heißt, das, was Gott offenbart hat, das sollen wir auch annehmen. Das, was Gott uns nicht offenbart hat. Darüber lasst uns auch nicht spekulieren, weil wir es nicht verstehen. Wir sind nicht in der Lage, Dinge in einer anderen Dimension wahrzunehmen. Wir können uns nur auf das verlassen, was Gott offenbart hat. Und wenn wir uns in Bezug auf den Vater uns ein wenig Gedanken machen, wir haben schon gesagt, die Gottheit besteht aus drei Personen. Wenn wir uns über den Vater ein wenig Gedanken machen, dann stoßen wir auch ganz schnell hier auf unsere Grenzen. Ein wichtiges Wort sagt Jesus. Es sagt nicht irgendjemand, der vielleicht als Prophet gewirkt hat, sondern der Jesus selbst. Und der muss es am besten wissen. Er ist Gott. Und er sagt im Johannesevangelium, im 1. Kapitel, Folgendes in Vers 18. Niemand, so sagte dort, niemand hat Gott je gesehen. Und er meinte dem Vater: Niemand hat Gott je gesehen, der eine Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Niemand hat den Vater gesehen. Wie ist das möglich? Lesen wir nicht in der Heiligen Schrift sehr oft, dass Yahweh mit den Menschen sprach? Ob das mit Adam und Eva war, ob das mit Mose war, ob das mit Abraham war oder vielen anderen, war das nicht Gott, der mit ihnen sprach? Ja, es war Gott, aber es war nicht der Vater. Weil Jesus sagt, den Vater hat niemand gesehen. Wie war das bei Jesus? Wie hat er das ausgedrückt? Im Lukas-Evangelium, und es ist schön, dass die Bibel das uns eigentlich erklärt. Wir müssen da nicht spekulieren, wir müssen da nicht rumrätseln, die Bibel ist da sehr deutlich. Ich gehe in Lukas 24. Jesus, es wird hier berichtet, er ist auferstanden. Die Emmaus-Jünger waren total am Ende mit ihren Illusionen, mit ihren Gefühlen. Sie dachten, Jesus wird ein irdisches Reich aufrichten und er wird jetzt demnächst beginnen und dann kreuzigen sie ihn. Und ihre ganzen Hoffnungen waren kaputt. Und als sie von Jerusalem nach Hause gehen, nach Emmaus, da gesellt sich plötzlich jemand zu ihnen, sie sprechen miteinander und sie sagten, ja, was ist denn da los? Wir haben so viele Ideen gehabt und es ist alles kaputt. Und was sagt dann Jesus? Er sagt dann Folgendes, ab Vers 25, im 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Er sagt, und er sprach zu ihnen, o ihr Toren und trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten gesandt haben oder geschrieben haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Das ist interessant. Jesus fängt an bei Mose, geht durch die ganze Schrift hindurch, das Alte Testament, das Neue hat es damals noch nicht gegeben, und dann sagt er, was von ihm, das heißt von Jesus, gesagt ist. Wir haben das Gleiche nochmal, vielleicht noch ein bisschen sogar vertieft, in Vers 44. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden. Alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Das ist genau die Aufteilung, die wir in der ganzen Bibel finden. Erst kommen immer die Geschichtsbücher, dann kommen die Lehrbücher und dann kommen die prophetischen Bücher. Alten Testament geht von Mose an, bis Hiob sind die Geschichtsbücher, dann kommen die Psalmen, die gehören schon den Lehrbüchern und gehen dann bis zum ersten prophetischen Buch, Hohes Lied, dann kommt Jesaja, er ist der große Prophet und geht dann bis Malachi. Wir haben es im Neuen Testament ähnlich. Matthäus bis Apostelgeschichte haben wir die Geschichtsbücher, dann kommen die Lehrbücher von Römer bis Judas und haben zum Schluss das prophetische Buch. Das heißt auch, Jesus sagt, ich muss euch alles erzählen, was in den Geschichtsbüchern, in den Lehrbüchern und in den prophetischen Büchern steht und sagt, von mir geschrieben steht, nicht vom Vater. Und das ist schon spannend. Ist das wirklich so, dass man Jesus im Alten Testament finden kann? Ist es wirklich so, dass wir lernen zu sehen, dass er der ist, der eigentlich der Schwerpunkt des Alten Testaments ist? Also es ist nicht einfach, nicht wahr? Aber wir wollten uns mit dem Vater beschäftigen. Der Vater, von dem sagt er, hat niemand gesehen. Als Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen sitzt, in Johannes Kapitel 4 lesen wir das, und diese Frau zu ihm sagt, ja, wo ist es richtig anzubeten? Auf dem Gerazim oder in Jerusalem, wo soll man anbieten? Und dann sagt Jesus im 4. Kapitel ihr Folgendes. Aber es kommt die Zeit, sagt er. Und es ist schon jetzt, in der wir der wahre Anbeter, den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott, in meinem Vater, Gott ist Geist. und ihn anbeten, die sollen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist Geist. Wir haben nicht die Möglichkeit, als Menschen ein Geistwesen zu sehen. Wir sind nicht in der Lage dazu. Gott ist Geist. Und ihn anbeten, die sollen in den Geist der Wahrheit anbeten. Wie ist das, wenn wir den Paulus noch ein wenig befragen, wie das mit dem Vater ist im Alten Testament? Ich gehe in 1. Korinther Kapitel 10 und da berichtet Paulus der Gemeinde zu Korinth folgendes, die ersten Verse im 10. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Ich will euch aber, liebe Brüder, sagt er, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass alle unsere Väter unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind durch Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer. Und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Und haben alle dieselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Und das ist ja interessant. Wir merken plötzlich, dass dieses Wort J-H-W-H, Yahweh, das wir in all den Versen im Alten Testament finden, und wir können die Geschichten nachlesen, 2. Mose 13, 14, 15, dass Yahweh in der Wolkensäule war und er hat ihm das Manna gegeben und vieles andere, er hat das Meer geteilt, alles war Yahweh. Und der Paulus sagt, pass auf, dieser Yahweh war Christus. Also interessant, wenn wir das Alte Testament aufschlagen, wo finden wir denn den Vater? Er ist bestimmt in vielen Texten drin, weil wir es nicht unterscheiden können. Ist es jetzt der Sohn oder ist es der Vater? Wir haben einige Stellen, die sehr deutlich sind. Die sind sehr deutlich. Eine schlagen wir auf, wo wir genau wissen, da ist der Vater angesprochen. Wir finden das im Danielbuch. Und zwar in dem 7. Kapitel, das ist eigentlich das Zentrum des Danielbuches, das 7. Kapitel. Und da geht es um das Gericht. Und da wird das Gericht beschrieben im 7. Kapitel. Und ich lese es mal ab Vers 9 und Vers 10. Und die Satrone aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich, sein Kleid war weiß wie der Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle, also immer wie, weil es keine andere Bezeichnungen gab. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Vers 10. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl, 1000 mal 1000 dienten ihm und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Warum wissen wir, dass das der Vater ist? Weil dann in Vers 13 steht, und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Da ist der Vater, der Gericht hält. Und der Sohn ist da. Und wir merken, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Es wird deutlich, da ist der Vater. Und trotzdem wissen wir oft nicht ganz genau, in den Texten des Alten Testaments, ist es der Vater alleine oder ist auch der Sohn gemeint? Es ist nicht immer einfach. Aber ich weiß nicht, ob wir es immer genau wissen müssen. Weil die Gottheit ist eine Einheit. Eine Einheit, die zusammensteht im Denken, im Handeln und im Fühlen. Sie gehören zusammen. Obwohl sie unterschiedliche Personen sind, sind sie wie in einer Familie zusammen. Und jeder lebt für den anderen, drückt sich aus, weil Liebe kann sich nur ausdrücken, wenn man mehr ist als eine Person. Sonst kann man nicht Liebe ausdrücken. Und Gott ist der, der Liebe ausdrückt in der höchsten Potenz. Deshalb möchte ich noch einen Text im Neuen Testament lesen. Gehört wahrscheinlich zu den bekanntesten Texten der Heiligen Schrift überhaupt. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Und wir merken, da ist der Vater gemeint. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Kein rachsüchtiger Gott. Nein, er hat die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, Jesus, der Jesus wurde, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Wir haben einen fantastischen Gott. Einen Gott voller Liebe. Einen Gott voller Erbarmen. Einen Gott, der sich uns offenbaren möchte. Und Jesus ist die Person, die uns am nächsten kommt, weil er auf diese Erde gekommen ist. Der Vater, den hat niemand gesehen. Aber er ist offenbart worden durch den Sohn. Wer den Sohn sieht, so sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht auch den Vater, wie er denkt, wie er fühlt, wie er handelt. Es geht nicht um die äußere Gestalt. Aber es ist schön, dass wir solch einen Gott haben. Ich möchte mit einer Geschichte schließen. Es war ein Junge, der mit seinen Eltern umgezogen ist. Umgezogen ist von der Stadt, wo er seine ganzen Spielkameraden hatte und wo er aufgewachsen war. Und die Eltern sind mit ihm aufs Land gezogen, nicht nur aufs Land, in den Wald fast gezogen, in ein Haus, das ganz alleine stand, am Waldrand. Der Junge musste sich seine neue Umgebung ein wenig erst wieder neu erkunden. Und so ist er fast jeden Tag im Wald gewesen. Er hat den ganzen Wald durchkämmt. Er kannte jede Biegung, jeden Strauch, jeden Weg. Alles kannte er. Das war seine neue Heimat geworden. Aber eines Tages, es ist Winter geworden, sagte die Mutti zu ihm, Junge, heute darfst du nicht so tief in den Wald reingehen. Bleib lieber zu Hause, weil es wird heute anfangen zu schneien. Bleib zu Hause. Aber der Junge dachte sich, meine Mutti kennt sich doch nicht aus. Ich bin doch derjenige, der sich im Wald auskennt wie kein Zweiter. Und er läuft weg. Und was passiert? Es fängt an zu schneien. Und es fängt wirklich sehr fest an zu schneien. Kein Weg ist mehr zu sehen. Alles schaut ganz anders aus. Der Junge war weit von zu Hause weg. Keiner wusste, wo er war. Und er wusste auch nicht mehr, wo er war. Er ist umhergeirrt und kam nicht mehr nach Hause. Die Aufregung war groß, als der Vater nach Hause kam. Die Mutter sagt, unser Junge ist in den Wald gegangen. Ich habe ihm gesagt, das soll es nicht tun, aber er ist trotzdem gegangen. Und er hat wahrscheinlich den Weg verpasst. Er kennt sich nicht mehr aus. Der Vater ruft die Nachbarn her und sie gehen durch den Wald, sie streifen durch, sie rufen ihn. Aber sie haben nicht gefunden. Als alle schon wieder zu Hause waren, der Vater lief immer noch durch den Wald. Er rief seinen Sohn, keine Antwort. Als es schon wieder dämmerig wurde, da ist der Vater schlaftrunken über etwas gestolpert, was so vor ihm lag. Und er schaute zurück und dann sah er, es war sein Sohn, der im Anorak eingehüllt war, den es eingeschneit hatte. Und durch den Fußtritt ist der Sohn wach geworden und er sieht seinen Vater und springt auf und sagt, Papa, endlich habe ich dich gefunden. Schön, dass wir so einen Vater haben, der uns sucht. Und wenn wir Gott finden, dann hat uns Gott schon längst gesucht. Möchtest du Gott wieder neu finden? Lass dich von ihm finden. Reagiere darauf. Gott segne dich. Amen. Wir wollen noch zum Abschluss beten. Lieber guter Vater, wir danken dir ganz herzlich, dass du ein wunderbarer Gott bist. Wir danken dir, dass du dich uns in deinem Wort offenbart hast. Und wir danken dir, dass wir nicht alleine gelassen werden mit all unseren Fragen, mit all unseren Sorgen, mit all unseren Wünschen. Herr, du hast uns dein Wort gegeben und in diesem Wort lernen wir etwas, können wir etwas nachspüren, was du uns offenbart hast. Du bist ein liebender Gott. Und du bist derjenige, der uns finden möchte, der uns aus unserer Verlassenheit, aus unserer Irre herausführen möchte, um uns wieder zu dir zurückzuführen. Wir danken dir, auch wenn wir nur wenig verstehen, wer du wirklich bist. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, du hast uns durch deinen Sohn Jesus Christus ein wenig hineingeführt. Und wir dürfen uns auch über diesen Sohn Gedanken machen. Aber wir danken dir, dass wir wissen dürfen, ganz gleich, ob wir es verstehen, nicht verstehen, du bist ein liebender Gott, in dem wir uns geborgen wissen dürfen. Und so bitten wir dich jetzt um deinen Segen und danken es dir. Amen.